Hi Axel.
Hi Timo, schön dich wiederzusehen.
Ja, ich freue mich. Wir nehmen ja heute wieder einen Podcast auf. Ja. Und wir haben uns dafür entschieden, über folgendes Thema zu sprechen. Und zwar diesen Kampf, den wir gerade in der Gesellschaft erleben zwischen der Männerwelt und der Frauenwelt. Wir wollen da ein bisschen tiefer reinschauen. Was ist denn da so die Geschichte? Möglicherweise auch die Unterdrückung der Frau. Welches kollektive Trauma steckt dahinter? Und wieso führt es dazu, dass wir heute eben in Teilen der Gesellschaft genau das beobachten? Das heißt, da ist eine verständliche, große kollektive Verletzung auf Seiten der Frauenwelt mit dem, was in der Geschichte passiert ist. Und gleichzeitig gibt es eine Männerwelt, die nicht so ganz hinschauen möchte und möglicherweise die Verantwortung dafür übernehmen möchte. Und jetzt erleben wir, und so zumindest beobachte ich das, in unserer Gesellschaft, dass so eine Art Kampf entsteht und es schon teilweise schon so Richtung Radikalisierung gegeneinander geht, also nicht in allen Bereichen, aber es gibt diese Kämpfe und die führen natürlich nicht zur Heilung oder zur Lösung dieses Themas. Ja, wir sehen beispielsweise auch eine wichtige Bewegung des Feminismus, die aber teilweise auch sehr in die Radikalisierung geht. Wir erleben eine Männerwelt, die das Ganze dann abblockt, die sich teilweise dann selbst wiederum ins Opfer stellt. Oder wieder neue Männerkurse, die dann sagen, die Frau muss wieder hinter den Herd, also völlig daneben. Und dann sind da zwei Pole, die immer weiter auseinanderdriften und immer weniger dieser Raum in der Mitte, wo die Heilung und dieses Zusammenfinden eigentlich stattfinden müsste, noch kaum noch möglich ist. Wie erlebst du das?
Du hast mir das Thema ja vorgeschlagen und als du mir das so erzählt hast, naja, ich bin ja sozusagen eine Generation weiter altersmäßig als du und kenne das Thema noch aus diesen Diskussionen und Auseinandersetzungen, patriarchalische Strukturen versus matriarchalische Strukturen und männerdominierte Gesellschaften, Systeme und so weiter, wo Frauen unterdrückt werden. Und ich habe mich gefragt, das ist ja interessant, sozusagen, wir haben diese Diskussion ja vor 30, 35, 40 Jahren auch schon geführt. Was interessiert dich heute an diesem Thema?
Ich glaube, es berührt mich selbst sehr stark, dieses Thema. Ich kenne aus eigenen Beziehungen tatsächlich Dynamiken. Und ich weiß, ich habe sogar mit dir mal an dem Thema persönlich gearbeitet in der Sitzung. Ist schon ein bisschen länger her. Und wo ich merke, dass auch dieses ganze Thema Mannsein für mich wirklich ein Entwicklungs- oder Mannwerden, sage ich mal, in mein verantwortungsvolles, erwachsenes Ich mit Standing zu wachsen, sozusagen, mit Herz verbunden, aber trotzdem auch durchsetzungsfähig zu sein. Und ich immer wieder an gewisse Muster komme, wo auch, und ich gehe mal, oder ich würde mal die Einschätzung abgeben, ich auch immer schnell in eine Schuld komme. Also ich merke, da ist wie eine Art Schuldgefühl. Ich kann es manchmal nicht richtig zuordnen. Ich rutsche häufig in Muster, wo ich Frauen retten möchte. Ich habe sogar schon mal das war in einer Aufstellungsarbeit gesehen, dass ich sozusagen in meinem System tatsächlich mehr auf der Frauenseite in dem System stand wie auf der Männerseite und ich ein Riesenthema damit hatte, mich wirklich mit dieser, und das ist mir was sehr schwer gefallen zu sagen, hey, ich bin ein Mann, ja, ich stehe dazu. Mit allem, was dazugehört. Und da wirklich eine Angst auch bei mir war oder ein Thema, mich wirklich voll und ganz dazu zu bekennen, ja, und mich sozusagen auch damit zu verbinden, und es ist schwierig, so ein bisschen das in Worte zu fassen, aber immer mit dem Thema, da ist irgendwas mit Schuld behaftet. Und der Schritt für mich eigentlich und diese Entwicklung zu sagen, ja, ich gehöre zur Männerwelt und da hat viel Unterdrückung stattgefunden gegenüber der Frau, da hat viel Verletzung kollektiv stattgefunden und ich gehöre zu diesen Männern und ich sehe das, ich verantworte das und kann so auch in meine Kraft wachsen sozusagen in Verbindung beispielsweise mit der Frauenwelt. Das war für mich schon immer ein Entwicklungsprozess, jetzt mal so runtergebrochen, der mich beschäftigt und ich glaube auf der anderen Seite, so natürlich einmal meinen persönlichen Beziehungsmuster, meinen Zugang dazu, den ich gerade erklärt habe und auf der anderen Seite dieses Erleben in der Gesellschaft, wo ich merke, das löst auch immer wieder ja auch einen Schmerz in mir aus, zu sehen, wie wichtig diese Heilung zwischen der Männerwelt und der Frauenwelt ist, damit wir was Neues hinbekommen, gesellschaftlich. Also ich glaube, das ist ja an sich Trauma, einer der größten Veränderungsblockaden, die wir in der Gesellschaft haben, dass wir wirklich in diesem Kampf festhängen und nicht diese Qualitäten dieser beiden Welten zusammenbringen, verbinden, und sowas Neues hinbekommen, sondern dass da wie so eine Abspaltung stattgefunden hat, ein Getrenntsein, eine Riesentrennung zwischen Mann und Frau, also den zwei oder Frauen- und Männerwelt. Und das auch so meine Arbeit zu erleben, ja, und dann zu sehen, auch wenn man mit Menschen in Gruppen arbeitet oder auf Seminaren, wie tief berührend das ist, wenn dieses Kollektivtrauma im Zusammenhang mit Männern und Frauen in den Raum kommt, nicht abgetan wird von den Männern, also Männer da sitzen in der Runde und das tragen, und das ist natürlich, wenn wenige Männer in einer großen Frauenrunde sind, was wir häufig auf unseren Seminaren erleben, wo die wirklich auch die Männerwelt wirklich leisten, in dem Moment diese Männer wirklich auch das halten und wirklich, und es berührt mich dann tief, die sagen so, ja, und ich sehe das, ich verantworte zum gewissen Grad, ich gehöre zur Männerwelt, ich möchte es anders machen und ich bewahrheite, dass es so ist. Es gab unglaublich lang diese Unterdrückung und sie gibt es immer noch in großen Teilen oder in anderen Formen. Und zu sehen, was wiederum mit den Frauen passiert, wenn es durch die Männerwelt bezeugt wird und als wahr auch bezeugt wird. Und dann zu sehen, wie so erste Heilungsprozesse im kleinen Rahmen in so einer Gruppe stattfinden. Und das berührt mich. Und deshalb ist es so ein Thema, merke ich, was mich einmal persönlich bewegt, aber wo ich auch sehe mit der Vision, die wir auch beide so haben, was die Veränderungen in unserer Welt angeht, dass ein unglaublich wichtiger Bestandteil unseres Entwicklungs- und Heilungsweges ist gesellschaftlich, um was Neues hinzubekommen. Was ist denn so deins in dem Zusammenhang, was dich da bewegt? Ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon lang und ich würde mal behaupten, dass ich das Gefühl habe, es ist auch ein Thema, was dich sehr bewegt. Du sprichst viel drüber, du arbeitest kollektiv traumatechnisch auch auf den Traumaseminaren geht es häufig auch um dieses Kollektivtrauma Mann-Frau. Was ist dein Zugang?
Ich glaube, mein Zugang ist zunächst mal ein sehr persönlicher. Ich kann mich erinnern, viele Jahre zurück, habe ich meinen Vater in Teneriffa besucht und wollte mich mit ihm nochmal auseinandersetzen, wie ich ihn als Mann, als Vater erlebt habe im Umgang mit meiner Mutter. Und das Spannende war, sozusagen, dass ich habe für mich gesagt, ich will nie so werden wie mein Vater. Also mein Vater war schon der Bestimmer, der hat das Geld dran geschafft, der hat die Entscheidung getroffen. Ich glaube, der hat meine Mutter nicht wirklich eingebunden, sondern er hat sie eher informiert und das machen wir jetzt so und so. Selbst Wohnortverlagerung hatte ich nicht das Gefühl, wenn wir umgezogen sind, dass es so ein gemeinsamer Prozess war, sondern dass er mein Vater gesagt hat, so, ich habe jetzt da eine neue, wir haben in Berlin gewohnt und er hat dann eine Stelle angeboten bekommen in, damals war das noch Westdeutschland. Und die war sehr lukrativ, war ein weiterer Karriereschritt. Und da war irgendwie klar, wir sind damals nach Wiesbaden gezogen, wir gehen nach Wiesbaden zusammen. Also wir Kinder wurden überhaupt nicht gefragt. Und ich glaube, meine Mutter wurde auch nicht wirklich gefragt oder einbezogen, wollen wir das wirklich und wie ist es, sondern das war klar, mein Vater macht den nächsten beruflichen Schritt, meine Mutter, die Familie geht mit. Und ich habe es schon als sehr bestimmend erlebt, so diese, mein Vater da an der Stelle, ich will anders werden als er, ich will das anders machen. Und dann war ich mit ihm und habe mich mit ihm öfter unterhalten, wie er das erlebt hat, warum das so war. Und dann habe ich blöderweise bei mir entdeckt, irgendwie habe ich so ähnliche Strukturen, so Bestimmerstrukturen auch in mir. Dass ich hatte halt auch oft eine klare Vorstellung, da will ich hin, das müssen wir so und so machen. Dazu sind die Schritte 1, 2, 3 und 4 nötig. Und dann war irgendwie war für mich immer so klar, naja, und das machen wir dann auch. Natürlich können wir uns darüber unterhalten, aber ich hatte so immer diese Haltung, das ist nicht so sehr die Frage, ob wir das machen, sondern wir können darüber reden, wie wir das machen. Aber dass wir das machen, ist ja wohl klar. Also, und als ich das, ich habe das dann wirklich so realisiert, wow, ich bin meinem Vater viel ähnlicher, als ich dachte. Und das war wirklich wie so eine Art Erweckungserlebnis. Und das hat mich so schockiert, da ich auf dem Rückflug von Teneriffa nach Frankfurt, ich glaube, ich habe den ganzen Flug Gin Tonic getrunken und bin dann halb betrunken die Gangway darunter gestolpert. Ich war schockiert über mich selber, ich wollte es eigentlich immer anders machen als mein Vater und habe gemerkt, ich bin ihm viel ähnlicher, als mir lieb ist. Das ist so mein persönlicher Zugang. Und dann fing ich an, mich auch auf anderen Ebenen, also mit meinem eigenen Mustern auseinanderzusetzen. Und wie will ich eigentlich zukünftig mit Frauen, das heißt mit meinen Freundinnen und meiner späteren Frau, wie will ich das eigentlich machen selber?
Ja, spannend. Ist interessant, weil für mich gerade sich so rauskristallisiert, da haben wir sehr praktisch unterschiedliche Prägungen mitbekommen. Und wie weit es auch so auseinandergehen kann. Also, weil bei mir war es eben genau, ich würde sagen, das Gegenteil. Ich habe einen Vater gehabt, der nicht sehr präsent, sage ich mal, offen und ehrlich in Konflikte gegangen ist, damals mit meiner Mutter. Das ist alles hinten rumgelaufen. Ja, das heißt, da war immer Angst vor Konflikt, da auch wirklich ehrlich reinzugehen, und dann hintenrum wurde was reingedrückt. So, das habe ich schon oft erlebt. Und was ich daraus so entwickelt hatte, war dann eben wirklich zu mir zu stehen, klare Bedürfnisse zu äußern, auch für mich einzustehen in Beziehungen mit Frauen, und eine Angst, wirklich offen und ehrlich meine Bedürfnisse zu äußern und Konflikt zu gehen, ja. Und das ist so diese, ich habe das Gefühl, das ist so dieser andere Pol, ja. Und dann wirklich diese Mitte zu entwickeln, ja, dieses mit Herz verbunden sein und trotzdem sehr klar positioniert sein. Jetzt ist ja dieses ganze Thema, was wir gerade erleben, gesellschaftlich, dieser Kampf, der zwischen Geschlechter oder zwischen den Geschlechtern stattfindet, diese Polarisierung, diese ganzen Verletzungen, was jetzt wirklich so auch so in sowas Radikales kippt, wo kaum noch eine gemeinsame Lösung gerade in Sicht erscheint. So fühlt sich's ja häufig an, weil alles auf der kognitiven Ebene, auch gleichzeitig aber auch sehr emotional findet. Ich finde, es werden sehr viele Konstrukte aufgebaut um das ganze Thema, wie was zu sein hat. Aber diese ehrliche Auseinandersetzung mit dem Schmerz, dem Trauma, dem möglichen Heilungsprozess, der findet ja nicht so statt. Jetzt ist es ja, jetzt kann man nicht sagen, das ist jetzt einfach der natürliche Unterschied der Geschlechter, so ist es, sondern es hat ja eine Geschichte. Das heißt, es hat eine Geschichte tiefer Verletzung und kollektiver Traumatisierung. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, es war ja noch nicht immer so. Ich fand es ganz spannend, ich hab davor so ein bisschen recherchiert und hab dann mal geschaut, okay, wie war das denn früher möglicherweise auch in allen anderen Kulturen oder beispielsweise, und ein Beispiel war dann eben Irokesen in Nordamerika. Da gab es diese patriarchatischen Strukturen in dem Sinne nicht in dieser Ausprägung, sondern da war es tatsächlich so, dass die Macht sehr gleich verteilt war zwischen Frauen und Männern. Und tatsächlich war es so, dass die Frauen haben, beispielsweise, es war zwar ein männlicher Häuptling, aber die Frauen haben den gewählt und die Frauen konnten den absetzen. Die Frauen hatten den Besitz über die Ländereien, die Männer haben wieder andere Funktionen erfüllt. Das heißt, es gab zwar schon irgendwie eine gewisse Rollenaufteilung, aber die Machtverhältnisse waren deutlich ausgeglichener wie dann in der weiteren Entwicklung der Geschichte, die wir dann in Europa und sonst wo erlebt haben. Was ist denn so auch aus deinem Wissen heraus, so diese wichtigen Entwicklungsschritte der Geschichte, die zu diesem kollektiven Trauma geführt haben? Also wo sind wir falsch abgebogen als Gesellschaft und wann ist es so gekippt in diese patriarchatischen Strukturen, wo die Frauen dann systematisch unterdrückt wurden und diese verschiedenen Qualitäten und Eigenschaften, die den beiden Welten zugrunde liegen, in einer gewissen Weise voneinander abgespalten wurde und eine sozusagen dann die Macht übernommen hat?
Ich kenne das auch aus der Geschichte indigener Gesellschaften, dass die sehr viel gleichberechtigter organisiert waren. Und wenn man sich das mal in der Religionsgeschichte anschaut, der Götterhimmel bestand oft aus weiblichen Gottheiten und männlichen Gottheiten und die mussten irgendwie miteinander klarkommen, um es mal so salopp zu sagen. Da hat sich das Christentum in dieser kirchlich organisierten Ausprägung tatsächlich bleibende Verdienste erworben, um ein Patriarchat zu etablieren. Die Erfindung des Monotheismus mit männlichen Göttern, glaube ich, war eine der Grundlagen. Und es gibt ja diesen Bibelmythos, dass sozusagen Eva Adam verführt hat im Paradies. Und das war so ein schleichender Prozess der Abwertung der Frau bis hin tatsächlich zur Dämonisierung. Wenn ich mir die Geschichte anschaue, als diese Gestalt Jesu, der war ja im Umgang mit Frauen noch sehr gleichberechtigt. Und wenn man das mal liest, wie viele Frauen ihn begleiteten, mit wie vielen Frauen er unterwegs war, dann hat er wirklich eine Bewegung gegründet, die aus Frauen und Männern bestand. Als das Christentum dann später Staatsreligion wurde, war das eine Männerveranstaltung. Auf einmal waren in Führungspositionen waren nur Männer gewesen und es waren männlich dominierte Systeme und es wurde den Frauen der Zugang zu den sogenannten Ämtern verwehrt. Und wenn man frühen Erzählungen glauben darf, gab es auch Apostelen, also heißt Frauen, die von Jesus legitimiert waren. Das ist später völlig verschwunden. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen und auch aus meiner Sicht viel zu wenig thematisiert, was christlich organisierte Religion für Grundlagen eines Patriarchats geschaffen hat, das die Frauen dämonisiert hat und bekämpft hat und gleichzeitig in dienenden Funktionen um sich haben wollte. Aber die Herrschaft, die Entscheidungsgewalt lag ganz klar bei den Männern. Und diese Strukturen über rund 1600, 1700 Jahre, glaube ich, sind sozusagen tief in unserem kollektiven Gedächtnis, fast wie in unserem Genpool verankert. Und das wird nicht reflektiert, sozusagen, was hat Kirche wirklich zu dieser Ungleichheit zwischen Mann und Frau beigetragen bis auf den heutigen Tag und welche Folgen hat es eigentlich?
Und auch, und das finde ich eben das Krasse, was du beschreibst, was ja sehr perfide ist, sozusagen das Ganze noch, also die religiöse Absolution, also zu sagen, es gibt diesen einen Gott, der männlich ist im Himmel und der gibt die Absolution, die Männer stehen höher oder haben mehr Rechte und die Frauen müssen dienen und so weiter, ist ja schon pervers, könnte man sagen.
Das ist eigentlich ein Herrschafts- und Unterdrückungssystem mit göttlicher Legitimation. Man erfindet einen männlichen Gott, der hat natürlich auch nur einen Sohn, keine Tochter. Und dann gibt es noch das Neutrum eines Heiligen Geistes. Das heißt, in diesem ganzen Götterhimmel kommt überhaupt keine Frau vor. Und selbstverständlich, diese männlichen Gottheiten intronisieren auch nur Männer. Und ich meine, das muss man sich als Denkfigur einfach mal vor Augen halten, wie kann man das sozusagen erfinden, um Herrschaftssysteme aufzubauen und legitimieren, was mega geschickt gemacht ist, weil eine höhere Legitimation als die göttliche gibt es halt nicht. Und das dann als sozusagen noch als eine gottgewollte Ordnung zu verkaufen. Und blöderweise haben das nicht nur die Männer gepredigt, sondern leider auch die Frauen geglaubt. Und sie sind auch viele Jahrhunderte von Jahren, haben sie sich in diese Rollen gefügt und mit denen abgefunden. Und es gab immer wieder Protestbewegungen, wenn man sich die Hexenverbrennung anschaut und so weiter. Also dieses, was in der christlichen Religion wurde, das Weibliche auch als Bedrohung inszeniert, dass es zu bekämpfen galt. Ich finde, das ist sozusagen einer der größten Skandale in unserer menschlichen Entwicklung, der aber nie wirklich thematisiert, geschweige denn in irgendeiner Form aufgearbeitet wird und wo die Kirche sich tatsächlich dazu stellt und sich bekennt, dass das genau so war.
Das wäre ja im Prinzip ein erster Schritt Richtung kollektiver Traumaheilung. Da werden wir auch nochmal hinkommen, was wir glauben, was es möglicherweise braucht. Du hast ja auch die Hexenverbrennungen angesprochen. Und das finde ich ist so symbolisch dafür, dass im Prinzip Heilerinnen, ich meine, es gab ja auch Heiler, aber zum großen Teil waren es Frauen, die da verbrannt wurden, die sozusagen mit dieser tiefen Verbundenheit zur Heilung und Fähigkeit ein unglaubliches Wissen hatten, schon über die Naturmedizin, also auch dieser gesundheitsmedizinische Aspekt, der da reinkommt, was da sozusagen auch bekämpft wurde, aber vor allem einfach die Frauen, die da Heilung in die Welt bringen wollten. Und die Folge war dann, da das wurde ja dann wirklich auch dann instrumentalisiert und wurde sozusagen als Aberglaube und alles abgetan, um dann die Möglichkeit zu haben, die an den Pranger zu stellen und bis hin zu verbrennen. Und ich, also, wo mir das erste Mal so gekommen ist, diese Legitimation über den Glauben, den die Männerwelt dort aufgebaut hat, das hat erstmal ganz schön sacken müssen bei mir, weil so hatte ich, also ich weiß nicht, das war das erste Mal vor ein paar Jahren, da haben wir schon mal gesprochen, wo mir das so wirklich ins Bewusstsein gekommen ist. So hatte ich nie gedacht früher, also wirklich so weit, und das ist schon, das sitzt erstmal, also wenn man das so sich bewusst macht. Und dann gab es ja einmal die Kirche als Institution und dann gab es ja auch die Entwicklung im Mittelalter, wo früher, also sag mal früher, wo vielleicht, es gab ja die Nomaden, es wurde in Stämmen gelebt, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, und dann gab es irgendwann Eigentum und Erbfolge. Und das war ja auch so ein Punkt, wo dann sozusagen Frauen wirklich, oder dieses Thema, dass Frauen Kinder gebären und die Welt setzen, wurden die dann sozusagen, vielleicht früher war die Aufteilung, okay, die Männer haben im Stamm geschützt, die Frauen hatten die Fürsorge, die Verbundenheit, also es gab schon so verschiedene Qualitäten, die gelebt wurden. Und dann ging es hin, dass sozusagen die Frau durch die Männerwelt eher als Besitz gehandhabt und behandelt wurde. Also es wurde sozusagen schon vereinbart, wen muss die Tochter heiraten, um sozusagen gewisse Machtverhältnisse zu klären, um gewisse Erbfolgen zu regulieren und zu regeln. Da hatten die Frauen ja schon da gar keine Möglichkeit, sozusagen frei zu entscheiden, wen möchte ich eigentlich lieben und mit wem möchte ich sozusagen mein Leben verbringen. Das heißt, auch, also natürlich war das verflochten mit der Kirche, aber das war, ich würde sagen, auch neben der Kirche gab es auch Entwicklungen im Mittelalter, was sozusagen auch die Stände angeht, die Erbfolgen und so weiter, wo es schon ganz stark begonnen hat, dass die Frau instrumentalisiert wurde sozusagen und nicht mehr wirklich auf Augenhöhe war mit den Männern.
Ich glaube, wir können uns das gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie eng sozusagen Kirche und Staat, Kirche und Adel, Kirche und Feudalismus miteinander verbunden waren, die sich sozusagen wechselseitig unterstützt haben, befördert haben und, so wie du das sagst, und sich dabei sehr unheilvolle Verdienste in der Unterdrückung der Frau erworben haben, und die Zwangsverheiratung gab es einmal in dieser Form tatsächlich. Die Frauen wurden verkauft, und auf der anderen Seite hat man durch Verheiratung politische Bündnisse geschmiedet zwischen den einzelnen Adelsfamilien, Königshäusern und so weiter. Also es gab so beide Formen. Wir kennen heute diese Art der Zwangsverheiratung sozusagen nur aus der Geschichte. Ich kenne das aus meiner Arbeit aber in Afrika, dass es nach wie vor gibt es das als Phänomen, und zwar nicht als Einzelschicksal, sondern wird immer noch von Stämmen, von Gesellschaften praktiziert. Und da sieht man genau diese Strukturen, dass, und das sind dann manchmal Mädchen, die sind 12, 13, 14 Jahre alt, und die werden zwangsverheiratet, weil der Heiratswillige sozusagen dafür 20 Kühe, 10 Ziegen und 30 Hühner bietet und damit den Wohlstand der verkaufenden Familie mehrt. Das heißt, womit wir es zu tun haben auf der strukturellen Ebene, war tatsächlich auch die Degradierung der Frau zu einem Verkaufsobjekt. Sie wurde zu etwas Benutzbaren. Man hat sie zum Objekt gemacht. Und das ist, glaube ich, das ist einer der größten Skandale, diese Menschen sozusagen und Frauen in dem Fall zu dehumanisieren und sie zu Objekten zu machen, und mit denen konnte man dann halt alles Mögliche tun.
Genau, und wir haben ja jetzt viel über Geschichte gesprochen, und Naja, wir sind jetzt hier in der westlichen Welt, wo sich einiges verändert hat. Da gab es ja auch wirklich immer mehr die Emanzipationsbewegung, wo die Frauen auch wirklich gekämpft haben und auch viel erreicht haben. Und gleichzeitig gibt es noch Teile der Welt, ich meine, man muss ja nur in den Iran schauen beispielsweise, wo ein Regime immer noch unglaublich Frauen unterdrückt, wo Frauen kaum Rechte haben. Ich habe Menschen gekannt, die waren noch vor einigen Jahren da unten, wo es noch ein bisschen möglich war, da auch hinzureisen. Was ich da so mitbekommen habe, was da unter der Decke passieren muss, weil es öffentlich gleich Probleme gibt, die dürfen sich nicht frei küssen. Du hast die Verschleierung. Das heißt, wir haben ja immer noch viele Teile der Welt, wo es wie im Mittelalter ist, was dieses Thema angeht. Das müssen wir uns auch mal bewusst machen.
Ja, also das stimmt, sozusagen. Da gibt es in vielen Teilen der Welt gibt es noch Muster und Geschehnisse, die wir aus dem Mittelalter kennen. Und gleichzeitig lerne ich natürlich durch meine Arbeit in Afrika und Asien immer mehr. Und es gibt wirklich kulturelle Unterschiede. Also es gibt tatsächlich diesen kulturellen Unterschied, dass du dich als Pärchen in Afrika, in Ostafrika, du knutschst nicht rum auf offener Straße. Du zeigst es nicht so wie bei uns. Und das ist einfach Teil der Kultur. Und ich würde sozusagen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses mir den Unwillen meiner Umgebung um mich zu ziehen. Und ich glaube, das ist sozusagen wichtig, diesen Unterschied zu machen. Wo sind es kulturelle Besonderheiten und wo sind es tatsächlich Unterdrückungsstrukturen?
Ja. Würdest du sagen, es geht nicht auch teilweise ineinander über?
Ja, es sind fließende Übergänge.
Genau, also wo du auch sagen kannst, eine Kultur, die so geprägt ist, dass Frauen sozusagen stärker unterdrückt sind wie Männer. Ich meine, und das ist ja auch Fakt, in Deutschland konnte bis 1977 der Mann den Arbeitsvertrag der Frau kündigen. Was ist das jetzt, knapp 50 Jahre her. Das ganze Thema Wahlrecht ist auch nicht lange her. Und tatsächlich, ich weiß nicht, war es 96, 97, auf jeden Fall Ende der 90er Jahre, davor war Gewalt gegen die Frau in der Ehe nicht illegal. Und also da sind auch noch viele Faktoren, die sind nicht so lange her, die wir heute, die junge Generation, sich kaum noch vorstellen kann, aber die, gut, ich meine, du hast das ja noch alles miterlebt, ich habe es nicht mitbekommen, da war ich noch nicht so alt. Und dann haben wir beispielsweise einen Bundeskanzler wie den Merz, wer sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat, Gewalt in der Ehe und ob das strafbar ist, und sich mit Merz auseinandergesetzt hätte, der kommt darauf, dass dieser Kanzler, der heute Kanzler ist, damals dagegen gestimmt hat, dass Gewalt von Männern gegenüber Frauen in der Ehe strafbar gemacht wird. Der hat aktiv dagegen gestimmt. Er ist heute Kanzler bei uns. Also, was ich auch total pervers finde. Ja, also, das zieht sich schon noch durch. Jetzt wird das Ganze... es hat sich viel verändert, es sind mehr Emanzipation ist gekommen und trotzdem gibt es noch diese latente, unbewusste Ebene, wo auch immer noch dieses Patriarchat immer noch zum Vorschein kommt, ob das ein Söder ist, der irgendwelche Sprüche loslässt, die frauenverachtend sind und sich darauf stützt, dass er sagt, ja, der ist ja schon 50 Jahre alt, der Spruch in Bayern, das ist doch kein Problem, so, aber nee. Genau, vor 50 Jahren war es ja noch schlimmer. Also das heißt, wir haben eine Welt, auch hier im Westen, wo das schon noch auf einer systemischen Ebene wirkt, auch in der Männerwelt. Und wir sehen es natürlich auch auf der ganzen Welt, egal ob Trump, Putin, es nimmt fast wieder zu, habe ich das Gefühl, es wird wieder schlimmer. Und da können wir dann gleich vielleicht auch nochmal drüber reden, diese Entkopplung, da haben wir nämlich noch nicht drüber gesprochen, dieser Ressourcen sozusagen, dieses Thema Verbundenheit, Fürsorge, Expansion und Ausweitung, so, wo man ja schon sagt, es gibt, jede Qualität gibt es in der Männer- sowie der Frauenwelt, aber es gibt doch Pole. Und wo haben die sich entkoppelt und dazu geführt, dass wir möglicherweise so wichtige, vielleicht auch weibliche Qualitäten wie Verbundenheit, Fürsorge, im Herzen verbunden zu sein, abgetrennt wurden? Und diese Eigenschaften wie Expansion, Gebietserweiterung, Wachstum, was unser Wirtschaftssystem unglaublich prägt, Wachstum, Expansion, die Kriege, die Geopolitik, da würde ich sagen, und da kann man ja auch gucken, es gab selten Frauen in der Geschichte, die Kriege geführt haben oder Kriege eingeleitet, gab es auch, aber hauptsächlich wurde es eben durch Männer initiiert. Das heißt, Ja, da haben wir ja irgendwo, sind wir auch da falsch abgebogen, dass gewisse Qualitäten weniger gewertet wurden oder nicht mehr integriert und entkoppelt wurden und dann eben nur noch sowas wie Expansion, Kriege und das geht ja schon seit Jahrhunderten.
Ich mache nochmal den Unterschied zwischen dem konkreten Verhalten von Männern zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Situationen und den Systemen, die Männer gebaut haben. Also beispielsweise Kirchensystem, Wirtschaftssysteme, Militärsysteme, Rechtssysteme sind eigentlich männlich gebaute und nach wie vor auch männerdominierte Systeme. Diese männerdominierten Systeme beruhen auf dem Prinzip von Überordnung und Unterordnung, von Befehl und Gehorsam. Und das ist bis auf den heutigen Tag zu. Und ich bin ja nun in Wirtschaftssystemen, auch in Konzernen sozialisiert worden und aufgewachsen. Ich habe ja, was weiß ich, wie viele Change-Prozesse gemacht, um Kulturwandel zu begleiten. An diesem Grundprinzip von Befehl und Gehorsam hat sich nichts geändert. Und das ist ganz klar das kirchliche Prinzip. Es gibt sozusagen ein oberstes Gesetz. Es gibt einen Gott und dann gibt es Stellvertreter Gottes, die für die Auslegung und Erklärung dieses Gesetzes zuständig sind. Und wenn du dich dem nicht fügst, kommst du nicht in den Himmel, sondern in die Hölle. Auch heute noch, wenn du den Gehorsam verweigerst gegenüber Vorgesetzten, kriegst du mindestens eine Abmahnung oder wirst gekündigt. Das heißt, diese Prinzipien von Befehl und Gehorsam, die typisch männliche Prinzipien sind, sind nach wie vor wirksam und sozusagen das vorherrschende Prinzip, in dem wir Systeme, selbst Schulen, organisiert haben. Und gleichzeitig gibt es sozusagen zwei Grundkräfte im Universum. Das ist die Fliehkraft und die Anziehungskraft. Du hast es eben beschrieben. Die Fliehkraft sorgt sozusagen für Expansion, dass sich das Universum immer noch mit Lichtgeschwindigkeit ausweitet. Das ist so dieses nach außen gerichtet sein, dieses Erobern. Und gleichzeitig gibt es die Anziehungskraft, die dafür sorgt, dass die Elemente sich verbinden, dass daraus Sterne und Planeten werden und zum Beispiel unser, auf dem wir leben. Und das Gleichgewicht dieser zwei Kräfte sorgt dafür, dass Lebensräume entstehen. Und wir sollten eigentlich sozusagen aus der Natur lernen, dass nur in der Balance zwischen beidem ein gutes Leben für alle möglich ist und dass tatsächlich auch der Entwicklungsraum ist, dass sich Leben diversifizieren und weiterentwickeln kann, dass Evolution möglich ist. Einseitig männliche ausgerichtete Systeme führen zur Zerstörung. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Männer, die die Welt verbrennen, wo sehr schön beschrieben wird, dass diese männlich organisierten Systeme der fossilen Verbrennung, wo wir letztlich den Klimawandel mit befeuern oder auch verursacht haben, von Männern dominiert werden. Und da geht es einfach um Geld und Macht. Und das scheint für Männer nach wie vor das Attraktivste zu sein, was es gibt. Frauen sorgen eigentlich eher für Zusammenhalt. Frauen sorgen dafür, dass Familien zusammengehalten werden, ganze Gesellschaften zusammengehalten werden, dass die verkörpern dieses Prinzip von Verbundenheit. Und Männer verkörpern oft das Prinzip von Teilen und dann herrschen.
Das heißt, wir haben ja im Prinzip dann eine lange Geschichte. Also wir haben ja geschichtlich, sind wir darauf eingegangen, es gab ein Punkt, eine Phase, wo sich das mehr und mehr entkoppelt hat. Das heißt, die Männerwelt hat begonnen, die Frauenwelt zu unterdrücken. Und letztendlich hat das bis hin, und das erleben wir heute noch, zu Systemen geführt, die sehr männlich geprägt sind. Das heißt, wir haben das Wirtschaftssystem, ist immer auf Wachstum, Expansion, Konkurrenz. Also in kleinen Teilen gibt es Veränderungen, aber grundsätzlich ist es erstmal so geblieben. Das heißt, wirklich diesen verbindenden Aspekt, wie schaffen wir zusammen in Co-Kreation, ist ja noch immer in weiten Teilen kein Thema. Das heißt, dass auch schon die Systeme selbst so geschaffen sind, dass sozusagen diese möglicherweise männlichen Eigenschaften natürlich die besten Chancen haben, in diesen Systemen zu bestehen. Und das habe ich dann eben auch viel erlebt. Ich habe in einem Konzern gearbeitet und da war es genau, wie du beschrieben hast, da gab es eben diese schon eher noch patriarchatische Herrscheteile-Kultur auf den Führungsebenen. Also es war wirklich krass. Und ich habe da mitbekommen, wie vereinzelt Frauen dafür gekämpft haben, in die Führungsrollen zu kommen. Grundsätzlich gab es kaum Frauen in Führungsrollen, also Vorstand schon davon generell und dann selbst auf der mittleren Führungsebene gab es kaum Frauen. Und dann, und das war wirklich traurig zu sehen, zu beobachten, wie Frauen, die dann dafür kämpfen, in diese Führungsposition zu kommen, weil sie sich entfalten wollen, weil für sie dieses System nur zur Verfügung steht. Es ist ja keine große Alternative da draußen, ja, um Geld zu verdienen, um sich zu verwirklichen, möglicherweise innerhalb dieses Wirtschaftssystems. Wie die mehr und mehr zu diesen männlichen Eigenschaften tendiert sind, Ellenbogen ausspielen, kämpfen und du richtig beobachten konntest, wie so die weiblichen Qualitäten wie Verbundenheit, dieses Empathische, dieses abgelegt haben und unglaublich, also es ist nur eine Interpretation von mir, aber schon auch vielleicht nicht bewusst, aber gelitten haben darunter, weil sie eigentlich so ihre eigene Quelle immer mehr verlassen mussten. Und das war irgendwie echt immer traurig zu sehen und das habe ich da täglich erlebt. Und das ist schon ein Riesenpunkt, wo wir Veränderungen brauchen.
Ich glaube, wir haben gar kein wirkliches Bewusstsein dafür, dass wir männlich dominierte Systeme haben. Und ich habe nun so 40 Jahre Überblick über Organisationen und ich habe zwei Trends beobachtet. Das eine war, dass für Frauen diese männlichen Strukturen und auch diese Machtspiele einfach unattraktiv waren. Weil sie gedacht haben, und Frauen sind schon intelligent, die durchblicken, was da gespielt wird. Die gesagt haben, das ist nicht unser Ding. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Wir wollen auch noch was anderes im Leben oder wir wollen eine andere Kultur und sehen aber, dass wir in diesen Männersystemen nicht leben können. Das ist so die eine Entwicklung. Die andere Entwicklung, die ich gesehen habe, war, dass Frauen sozusagen sehr schnell erkannt haben, wie diese männlichen Herrschaftsbefehlsorganisationsmuster funktionieren und die haben sie dann benutzt und angewandt, um ihre eigene Karriere zu fördern. Und da gibt es genug Frauen in der Geschichte, die so systemintelligent waren, dass sie, die wurden sozusagen die besseren Männer in diesem System, weil sie auf die Spielregeln sehr schnell verstanden haben und dann angefangen haben zu benutzen. Und da gibt es Angela Merkel aus meiner Sicht, war so eine Frau, die dieses Spiel perfekt beherrscht hat und dann auch Männer und Konkurrenten sehr elegant entsorgt hat in der Geschichte. Es gab eine Königin Victoria in England, die hat so viele Kriege geführt und war sozusagen besser noch als die Männer. Inwieweit sie wirklich sozusagen ihre weiblichen Qualitäten dann noch gelebt haben, würde ich mich als Mann jetzt nicht wagen zu beurteilen, aber ich habe nur einige Frauen auch kennengelernt, so in meiner Zeit, wo ich dachte, es geht ja um schonungslos und ehrlich, wo ich so manchmal dachte, ihr seid die besseren Männer geworden. Und das habe ich jetzt nicht als Kompliment gemeint.
Ja. Vielleicht auch zu dem Thema, jetzt haben wir praktisch viel darüber gesprochen, die männliche Welt als Täter, also als Täter der Unterdrückung an der Frau und das über Jahrhunderte hinweg. Also tatsächlich liegt da eine große Schuld und Verantwortung. Und ich finde es trotzdem auch wichtig, auch nochmal einen anderen Aspekt aufzumachen. Und weil ich glaube, es ist auch wichtig, die Dynamiken zu verstehen. Wenn man mal beispielsweise zurück ins Dritte Reich geht. Ja, war es ja auch so, Männer sind an die Macht gekommen. Einer, der natürlich besonders an die Macht kam, der sehr zerstörerisch war, der Menschen reihenweise massenhaft umgebracht hat, Kriege vom Zaun gebrochen hat, also Adolf Hitler. Und es gab ein Volk dahinter sozusagen, was unterhaupt sich in den Täterrollen erstmal Männer die sozusagen bei der SS gewisse Positionen ausgeführt haben, die blind gehorcht haben oder sogar so überzeugt davon waren, dass das Richtige ist, jetzt Menschen zu töten. So, das heißt, genau, wieder diese Täterseite. Und dann gab es aber, ich glaube, es gibt aber auch in der Frauenwelt eine Täterseite. Ich glaube, es ist immer wichtig, beide Seiten auch zu sehen, denn dort gab es dann eben auch Dynamiken, dass eben auch teilweise Frauen diese Männer gestützt haben, hintenrum die Fäden mitgezogen haben und möglicherweise auch dort große Rollen gespielt haben. Ja? Ich will hier nicht was in die Waagschale werfen. Ich will nicht sagen, es ist völlig klar, wer die Haupttäter waren in dieser ganzen Sache. Aber ich glaube, auch das muss gesehen werden, wo sozusagen auch Frauen eine Rolle gespielt haben und dort auch teilweise auch auf perfide Weise mitgewirkt haben, möglicherweise sich auch untereinander verraten haben. Und natürlich kann man sagen, aus diesem Zwang heraus, weil dieses patriarchatische System möglicherweise gewisse Räume schließt für Frauen. Aber auch da gab es eine Täterseite, die angeschaut werden muss.
Diese Männersysteme haben Bestand gehabt, weil sie auch von Frauen mit unterstützt und getragen wurden. Und das muss man sich einfach mal anschauen, wenn man alte Dokumentationen sieht aus dem Dritten Reich, auch wie viele Frauen begeistert davon waren, was die Nationalsozialisten da aufgebaut haben. Bis auf den heutigen Tag, wenn man sich den Frauenanteil der Wählerschaft von einem Donald Trump anschaut. Ich verstehe es nicht. Aber es passiert. Und an der Stelle merke ich auch, jetzt fehlen mir sozusagen die Frauen als Gesprächspartner, weil ich hätte da viele Fragen. Ich hätte da wirklich viele Fragen. So dieses, ihr seht doch sozusagen, was wir da veranstalten und was wir euch antun. Und warum wird das auch mitgetragen? Warum wird das mitgeduldet? Warum wird das mit unterstützt? Da gibt es eine Seite, die ich nicht verstehe. Und aber vielleicht können wir das mit weiblichen Gästen nochmal wirklich so vertiefen, weil da gibt es was mich zutiefst auch interessiert und was ich verstehen möchte aus dieser weiblichen Sicht und Brille. So dieses, warum lasst ihr zu, dass das geschieht? Und ich sehe ja in Familiensystemen, ich habe ja 10 Jahre auch in Italien gelebt, ich sehe ja sozusagen, wie dominant Frauen auch sein können, wie sie Familiensysteme, wie sie steuern, was die für eine Kraft haben. Und ja, also da merke ich so, da habe ich mehr Fragen als Antworten.
Ja, vielleicht unterhalten wir uns noch zum Abschluss ein bisschen darüber, was wir glauben, was es braucht, zumindest vielleicht auch für erste Heilungsschritte, auch was dieses Kollektivtrauma angeht. Was wir erleben, das ist eine große Verletzung, ja, dass unglaublich viel Schmerz, Wut, Hass natürlich auf Seiten der Frauen, was ihnen angetan wurde über Jahrhunderte. Und was das Ganze sozusagen ja nicht in die Heilung bringt, ist, dass in großen Teilen, und ich würde sagen in den größten Teilen auch unserer Gesellschaft, ob in den politischen Machtpositionen und so weiter oder in den Medien, die Männer sich ja nicht wirklich stellen. Das heißt, es wird verleugnet, es wird sich nur auf den gegenwärtigen Moment bezogen und die Geschichte wird einfach weggelassen und die Wahrheit darum. Es wird entweder in die Opferrolle gegangen, jetzt sind auf einmal die armen Männer, die jetzt von den Frauen und dem Feminismus unterdrückt werden, da kriegt den Vollhals, weil das ist so doof. Es ist einfach Täter-Opfer-Umkehr, ja, auf höchstem Niveau. Das heißt, was es ja eigentlich bräuchte, eine Männerwelt und Männer, die sich hinstellen und sagen so, ich sehe diesen Schmerz, ich sehe, was unser Geschlecht, ja, in der Geschichte mit euch Frauen gemacht hat. Ich bewahrheite das. Und allein diesen Schritt erstmal zu gehen, auch öffentlich im Zusammensein, ob das auf den öffentlichen, privaten Ebenen, auch wo auch immer, aber das erstmal auch auf der Männerseite, sag ich mal, wenn wir jetzt mal von der Männerwelt sprechen, muss ja erstmal dieser Shift stattfinden, zu sagen, ja, da gab es eine Täterseite und es gibt noch eine Täterseite in unserer Männerwelt und dafür übernehmen wir Verantwortung.
In unserer Traumadialog-Weiterbildung gibt es ja ein Modul, das heißt kollektives Trauma. Und da war beim letzten Mal der Schwerpunkt das Patriarchat. Und wir haben dann dazu eine Systemaufstellung gemacht, um mal zu schauen, wie gibt es eine Lösung? Gibt es sozusagen einen Ausweg? Und was sich tatsächlich zuerst gezeigt hat, war, wie viel Wut, Ärger, Unterdrückung auf Seiten der Frauen vorhanden war und auf was für einen Wunsch nach Rache es den Männern wieder heimzuzahlen. Und einer dieser Shifts, die dann in diesen verhärteten Positionen, das war wirklich verhärtet, da war keine Bewegung drin, geschah, als die Stellvertreter für die Männer begonnen haben, anzuerkennen, dass es so war. Dass sie sich wirklich dazu gestellt haben und gesagt haben, es stimmt. So war die Geschichte und das haben wir euch angetan. Und dann wurden weicher. Und dann kam Bewegung in diese Aufstellung und dann fing auch ein Dialog an. Und das Spannende war, was sozusagen das Schlussbild dieser Aufstellung war, da gab es eine Gruppe, die verharrte in diesem Konflikt und hat den auch reinszeniert. Und es gab eine andere Gruppe, die wollten gemeinsam etwas hinkriegen und neu in den Dialog einsteigen und wo es dann auch tatsächlich so eine Annäherung und Wiederverbindung und auch eine Liebe gab zwischen denen. Aber in dieser, mit diesen schmerzhaften Wahrheiten, was ist geschehen und was tut ihr da? Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Es fängt mit der Wahrheit an. Das ist der erste Schritt.
Ja, finde ich, das bestätigt ja im Prinzip die Dynamik, die wir beobachten. Das heißt, die Wahrheit findet keinen Raum, wird geleugnet, wird unten gehalten. Und was passiert? In weiten Teilen findet eine Radikalisierung einmal in Frauenbewegungen statt, aber auch auf Männerseiten. Das heißt, es verhärtet sich mehr und mehr. Das heißt, es wäre eigentlich schon mal ein erster Punkt, wenn wir schaffen, diese Räume zu schaffen, wo es bezeugt, wie du gesagt hast, bezeugt, bewahrheitet wird. Das wäre schon mal so ein erster Schritt auf dem Weg zur Heilung. So, jetzt haben wir ja irgendwelche Ansätze noch in der Gesellschaft, wie zum Beispiel Frauenquote. Wir sagen, wir haben diese männlich geprägten Systeme und jetzt machen wir eine Frauenquote, Problem gelöst. Das heißt, wir haben ja einmal diese Trauma-Ebene, wie heilt man Kollektivtrauma? Was ein erster Schritt ist, haben wir gerade besprochen. Und dann, glaube ich, müssen wir trotzdem in der Co-Kreation deutlich radikaler werden, was unsere Systeme angeht, weil wir können nicht einfach sagen, wir lassen die Grunddynamik, diese männliche Grunddynamik, in der Frauen teilweise zugrunde gehen in unseren Systemen oder auch Männer, das muss man auch sagen, die lassen wir bestehen und versuchen an der Oberfläche mit irgendwie Quoten oder so rumzudoktern und dann kriegen wir das irgendwann in den Griff, das ist eine Illusion. So, das heißt, wir haben ja da eigentlich auch noch viel größere Aufgaben vor uns, was sozusagen das ganze Systemische angeht, um dort wieder mehr ein Gleichgewicht in einer Zusammenarbeit, Zusammensein und Verbundenheit zwischen Männer- und Frauenwelt in unserem System hinzubekommen.
In der Arbeit mit diesem kollektiven Trauma, da genügt sozusagen nicht individuelle Therapie, sondern aus meiner Sicht, es braucht auf der einen Seite tatsächlich diesen gesellschaftlichen Dialog in Wirtschaftssystemen, in Kirchensystemen, in Politiksystemen, in Hochschulsystemen, in Forschung und Wissenschaft darüber, wie können Männer und Frauen in Zukunft anders miteinander umgehen. Gleichzeitig braucht es diesen juristischen Rahmen tatsächlich festzulegen. Also wir hatten ja so diese Anfänge mit Frauenquote, Equal Pay und so weiter. Ich glaube, dass es da viel radikalere gesetzliche Änderungen braucht, dass diese Rahmenbedingungen sich ändern. Und es muss natürlich eine Infrastruktur für Frauen geben, dass es ihnen überhaupt möglich ist, beispielsweise Beruf und Familie so verbinden zu wollen, wie sie es gerne möchten und hätten. Dass es eben nicht diese Entscheidung ist, Beruf oder Familie. Und das als einen breit angelegten gesellschaftlichen Dialog. Und dazu braucht es eine Vision. Wie wollen wir als Gesellschaft in 30 Jahren eigentlich aussehen? Wie wollen wir zwischen den Geschlechtern, wie wollen wir miteinander umgehen? Welche Auswirkungen hat es auf unseren Umgang mit dem Planeten? Und das verweigern wir bis jetzt. Bis jetzt ist das Muster immer noch so, Frauen müssen für ihre Rechte kämpfen. Und wenn man sich einfach die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland anschaut, wie wenig Frauen damals noch im Bundestag waren, als es darum ging, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland zu erarbeiten, wie sehr Frauen kämpfen mussten, mit dabei zu sein. Das hat sich von der Anzahl geändert. Aber warum müssen Frauen immer noch kämpfen, kämpfen, kämpfen? Und warum sozusagen öffnen wir als Männer nicht unsere Herrschaftsräume und sagen, wir wollen euch, wir brauchen euch, ohne euch kriegen wir es nicht hin.
Das finde ich jetzt richtig gut, was du sagst, weil die Debatte findet ja häufig wieder so in dieser alten Dimension statt. Das heißt, wenn über Frauenrechte gesprochen wird in der Politik, ja, und dann geht es ja eher so, die Männer haben die Güte, den Frauen ein paar mehr Rechte einzuräumen. Dann gibt es ja auch den Begriff, den Frauen mehr Raum zu geben. Also das heißt, die Männer sind die, die den Raum sozusagen wieder Gott gegeben an die Frau geben. Und das fand ich schön von dir, dass du sagst, eben allein diese Einstellung, ja, ist Quatsch, sondern es geht darum zu sagen, hey, wir brauchen uns gemeinsam, um was Neues hinzubekommen, um diese Erde zu retten, auch umwelttechnisch, ja, weil alles, was sozusagen männlich geprägt ist von Wirtschaftssystemen, ist die Zerstörung schlechthin. Das heißt, wir brauchen sozusagen beide Seiten, die Qualitäten, die Ressourcen, die Intelligenz beider Seiten, und das ist ein gegenseitiges Brauchen und nicht eine Entscheidung, ist es schön oder nicht schön. Und ich glaube, das wäre mir auch nochmal wichtig, weil wir kommen ja bald zum Ende, wenn vielleicht ein Mann vorm Podcast sitzt und sagt, ja, was bringt mir denn das, wenn ich jetzt mich dafür stark mache. Ich glaube, es ist auch noch wichtig, weil das haben wir noch nicht gesagt, auch die Männer leiden unglaublich unterm Patriarchat. Es gibt Einzelne, die oben an der Spitze sitzen, die in Führungspositionen sitzen, die sagen, okay, ich mache mir einen Lenz, ich kriege unglaublich viel Geld, ich kann Macht ausüben über andere Männer, über Frauen. Aber wer wird denn in Kriegen verheizt? Wer wird in der Ukraine gerade verheizt und in Russland? Wer wird im Iran? Wo auch immer. Es sind meistens junge Männer. Kommen wir ja auch nochmal zum Generationenkonflikt. Aber das heißt, auch die Männer leiden unter diesem Patriarchat, so wie es strukturiert ist, weil eben häufig dann Männer in Machtpositionen die jungen Männer für ihre eigenen Zwecke, politische Zwecke und so weiter verheizen. Das heißt, auch die Männerwelt hat ein großes Interesse daran, hier einen Frieden hinzubekommen, ja, aus der Perspektive, und was gemeinsam neu hinzubekommen. Das war mir jetzt auch noch wichtig.
Ja, und das erlebe ich tatsächlich auch so, dass Männer sind auf der einen Seite Täter der Systeme, die sie geschaffen haben, und Opfer. Also wenn man tatsächlich sieht, wer partizipiert denn von diesem männlichen System, dann sind das häufig die 10% an der Spitze. Und der Rest der Männer übt sich in Gehorsam und Unterwerfung. Was letztlich zu einer Entmännlichung führt. Weil eigentlich werden die Männer in männlichen Systemen oft zu Karikaturen ihrer selbst. Und suchen dann aber in Männerseminaren nach sich und wer können wir sein in dieser Identitätskrise, in dieser multipolaren, hochkomplexen Welt? Wer sind wir eigentlich heute als Mann? Und das, auch da denke ich sozusagen, das ist auf dieser Selbstfindungs- und Persönlichkeitsentwicklungsebene alleine nicht zu lösen, sondern auch Männer müssen daran mitarbeiten, die Systeme zu ändern, damit sie Männer wieder Männer werden können.
Ja, herzensverbundene Krieger im positiven Sinne, die für was Neues einstehen, die für Werte einstehen, die für genau das einstehen, worüber wir gesprochen haben, und eben nicht Soldaten.
Ja. Ja.
Vielleicht zum Abschluss noch so ein paar Sätze, was auch vielleicht die Hörer, Zuhörerinnen, ich meine, wir haben gesagt, es ist ein Kollektivthema, trotzdem gibt es irgendwie auch was Individuelles, was ich rausnehmen kann. Ich glaube, in der Männerwelt ist es wirklich mal in diese Reflexion reinzugehen, ja, wirklich zu sehen, wann habe ich vielleicht möglicherweise diese Strukturen in meinem eigenen Verhalten ganz, ganz, ganz unbewusst, und wie erlebe ich das in Beziehungen, wie erlebe ich das an meinem Arbeitsplatz und wie gehe ich damit um? Oder füge ich mich dem oder werde sogar immer wieder zum Täter? Also wirklich mal in die Reflexion zu gehen und das wirklich auch zu verantworten und zu bewahrheiten. Und auf der Frauenseite wirklich auch die Frauen sich nicht gegenseitig auszuspielen, sondern zu verbinden.
Es fängt, glaube ich, in den Beziehungen an zwischen Männern und Frauen. Miteinander reden. Also was dieses, dass die Männer fragen, was wünschst du dir als Frau? Welche Art von Mann wünschst du dir? Und umgekehrt, welche Art von Frau wünsche ich mir? Wo erlebst du mich unterstützend? Wo erlebst du mich dominierend? Wo rede ich zu wenig? Ich meine, ich arbeite ja nun auch seit vielen Jahren mit Paaren und auch statistisch ist es ja so, dass sich mehr Frauen die Scheidung einreichen als Männer. Und das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass Frauen sich eher entwickeln in ihrem persönlichen Leben und Männer eher so bleiben, wie sie sind. Und allein dieses Konfliktfeld sozusagen, warum willst du bleiben, wie du bist? Und warum verändere ich mich, wie ich es tue? Und da in den Dialog zu gehen und wie sieht denn ein gemeinsames Leben, eine Beziehung für uns aus, in dem du glücklich bist, ich glücklich bin und wir beide was zusammenleben, was uns Freude macht.
Schönes Schlusswort für unseren Podcast. Danke, Axel.
Danke dir, Tibor. Ein schöner Austausch. Ja, danke schön.